Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Willkommen, Matthias.
Sei mir gegrüßt.
Thema heute, Johann Runeland. Er hat kein Land, wo ist es denn hin, das Land?
Keine Ahnung. Ich habe mich auch in der Schule immer beömmelt. Wie kann man nur so bekloppt sein, seinen Sohn Johann Ohneland zu nennen?
Moment, oder Moment.
Wie irre sind Historiker, die sich ausdenken, Karl den Kahlen, das kann ich ja verstehen, der hatte keine Haare mehr. Und auch Johnny der Kurze, das geht auch noch. Aber Johann Ohneland und dann auch noch König, habe ich mir gedacht, die haben einfach alle einen Knall da in England.
Fritz der Fiese,
Ja, das geht ja noch. Das ist ja eine Bezeichnung des Charakters sozusagen. Das kann man ja noch vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Aber Johann Ohneland, ich meine, was soll das? Ja, wieso ist ein König ohne Land? Und was soll das eigentlich alles überhaupt? Und Himmel, Himmel, Himmel.
Also, wessen König war der überhaupt?
Und ja, das wird jetzt alles aufgeklärt. Erstmal, wir befinden uns irgendwo im 12. Jahrhundert.
Gott.
Ja, ganz
das
weit
ist
weg.
Ja, finst, das ist Mittelalter, da hatten sie ja noch
und
nicht mehr
und dann auch noch auf der britischen Insel. Ja, das ist also wirklich, das ist schon heftig. Aber dieser Johann Ohneland, auf den werden wir gleich noch genauer zu sprechen kommen, hatte eine sehr berühmte Mutter, nämlich Eleonore von Aquitanien. Das ist eine der einflussreichsten Frauen des Mittelalters gewesen, eine unglaublich gewiefte Politikerin und Frau, die es zu großem Ruhm gebracht hat. Und sie war verheiratet mit dem englischen König Heinrich II. Also Johann ist der vierte Sohn von Heinrich II. Und damit kannst du schon erahnen, dass es da drei vorher gibt.
Der vierte Sohn vom Zweiten. Entschuldigung, ich finde sowas lustig. Ich bin ein bisschen billig.
Also, du hast also den Heinrich II., das ist der englische König, das ist dein Vater, und du hast deine Mutter Eleonore von Aquitanien. Sie stammt aus dem Hause Poitiers. Das ist eine Dynastie, die so sehr, sehr lange die Herzöge von Aquitanien stellen.
Hat das was zu tun mit der Schlacht von Poitiers?
Das Haus Poitiers ist in der Gegend, genau,
okay,
natürlich.
Okay.
Und Eleonore ist also von Geburt an Herzogin von Aquitanien, in der Mitte Frankreich liegt das. Kannst du so ein bisschen von der Atlantikküste bis zum Königreich Burgund, wenn du mal deinen Atlas aufschlagen willst, und von der Bretagne im Norden bis zur Gascogne im Süden. Also die hatte eine Hausmacht und ist mehrfach verheiratet, erst mit Ludwig VII., das ist der französische König. Mhm. Und damit kriegt sie jetzt wirklich so eine Art Doppelrolle. Sie ist erst mit Ludwig verheiratet. Diese Ehe wird nach ein paar Jahren annulliert, weil angeblich Blutsverwandtschaft herrscht. Das ist nicht so ganz selten gewesen.
Nee, braucht man sich ja nur mal die Dingens. Wie heißen die mit der Lippe?
Genau. Also die spanischen Könige, der letzte heißt, glaube ich, Philipp, 1701, stirbt der kinderlos. Und das ist auch richtig so, weil das Bild, was du von ihm sehen kannst, da denkst du dir um Himmels Willen, da ist irgendwie 300 Jahre Inzucht in einem Gesicht versammelt. Und so ein bisschen war das da wohl auch. Und nach dieser Annullierung konnten die beiden Ehepartner, also Ludwig VII. Und Eleonore, wieder heiraten. Eleonore heiratet Heinrich Plantagenet. Und das solltest du dir auch merken, die Plantagenets sind eine auch sehr einflussreiche Dynastie. Sie waren Grafen von Anjou und Herzog der Normandie. Mhm. Und damit sozusagen erweitert Eleonore ihr eigenes Imperium, sage ich mal, also ihr eigenes Herzogtum in Aquitanien, noch um die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie. Und damit ist sozusagen eine riesige Hausmacht entstanden. Und als sie dann als letztes, ja, feststellt, dass Eleonores Mann, ja, Heinrich von Plantagenet, über alle möglichen Verwandtschaftslinien auch noch Anwärter auf den englischen Thron ist, weil sein Vater Stefan König von England war, kriegt sie alles auf einen Haufen, denn jener Stefan König von England stirbt 1154. Der Sohn Heinrich, das ist der Ehemann von Eleonore von Aquitanien, wird sein Nachfolger. Eleonore, die war ja vorher schon Königin von Frankreich durch den Ludwig VII., mit dem sie 1137 bis 52 verheiratet war, wird nun auch noch Königin von England.
Klingt ein bisschen, als wäre sie eine Erbschleicherin.
Ja, so ähnlich kann man das sagen. Jedenfalls kannst du dir vorstellen, was daraus entsteht. Bevor wir jetzt zu Johann Ohneland kommen, der aber auch mit Frankreich viel zu tun hat, nur mal so ganz nebenbei. Die Plantagenets sind französisch. Oh. Und sie klettern jetzt auf den englischen Thron, haben aber eine Hausmacht in Frankreich und werden die verteidigen als englische Könige. Und daraus entwickelt sich hinterher das, was wir als hundertjährigen Krieg kennen. Oh. Also da kämpfen die Engländer um ihre, ich sag mal, Besitzungen.
Um ihre französischen Latifundien kämpfen.
In Frankreich, ganz genau, ganz genau. Die Franzosen sind natürlich nicht amused, sondern sehr erbost. Die sind auf ein Drittel ihres Landes zurückgedrängt. Der Rest ist Englisch.
Krass.
Und es kommt also zu diesem Befreiungskrieg. Und wir kennen diesen Befreiungskrieg alle über Johanna von Orléans. Ah. Also die sozusagen dann, ich sag mal, den französischen Widerstand, jedenfalls dem nach, was man so kennt von ihr oder was erzählt wird, anführt und dann eben in Orléans die Wende herbeiführt und hinterher auf dem Scheiterhaufen landet. So, also
warum
diese.
Warum haben sie die eigentlich auf den Scheiterhaufen gesteckt?
Ja, das ist auch noch eine ganz lange Geschichte.
Okay, aber machen wir eine eigene Sendung irgendwann.
Haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht.
Haben wir schon?
Ja, wir haben mittlerweile, Holger, wir haben über 400 Sendungen gemacht.
Und wenn ihr da beim Deutschlandfunk über 400 Sendungen gemacht habt, dann haben wir das hier bei Vrindt ja auch gemacht.
Ja, eben.
Krass. Das sag ich ja.
Boah, krass. Da kannst du bald ein eigenes Buch draus machen.
Ich schreibe ein Buch. Nee, da bin ich schon mal.
Ja, mach das doch.
Nein. Ich bin einmal
mit 400 Seiten, über jede Geschichte eine Seite.
Ja, können wir eigentlich machen, ne? Die Geschichte, wie Holgi sie versteht.
Ja, Holgi, die seine Geschichte.
So die Geschichte des Dritten Reiches aus Sicht von Holger Klein.
Genau.
Zurück nach.
Also jedenfalls, sie ist nun beides.
Mhm.
So, und jetzt, aber wir müssen ja noch den Schwung zu Johann Ohneland kriegen. Also das ist ja ihr Sohn. Johann Ohneland ist der Sohn von Eleonore und Heinrich. Mhm. Also wir kommen da drauf, ich verspreche.
Okay.
So, jetzt passiert Folgendes, dass Heinrich der Zweite stirbt.
Ja.
Ja, also der ist leider, kommt dann um oder stirbt und sein Nachfolger wird der nicht minder bekannte Richard Löwenherz. Richard Löwenherz ist Bruder von Johann Ohneland und Sohn auch von Heinrich II. So, und dieser Richard Löwenherz ist natürlich wie alle englischen Könige in Schlachten verwickelt und Kriege und so weiter.
Darum heißt er wahrscheinlich auch Löwenherz, oder?
Ja, der war tatsächlich, also das war ein Name, der sozusagen Programm war, weil er wohl offenbar ein relativ mutiger Kämpfer war und Soldat oder Ritter, wie man das dann bezeichnen wollte. Und der stirbt genau gesagt am 6. April 1199. Und nun ist Johann an der Reihe, englischer König zu werden. Aber Johann ist der vierte Sohn. Und der hat sozusagen bei der Aufteilung des Erbes seines Vaters tatsächlich nichts abgekriegt.
Mhm.
Ja, also Johann hatte tatsächlich kein Land. Also er hatte keine Hausmacht, er hatte kein eigenes Schloss mit Ländereien drumherum oder mit Soldaten und Bauern, die ihn also zur Not helfen könnten, sondern er war alleine.
Wer hatte das denn alles?
Seine Brüder.
Ja, aber also warum ist er denn dann überhaupt König geworden?
Ja, das sage ich dir doch gerade. So. Der letzte vor ihm ist gestorben, 1199.
Ja, aber warum kriegt der dann nicht von dem das Land?
Also. Na, das, um Gottes Willen. Richard Löwenherz hatte ja auch Frau und Kinder, also ich bitte dich.
Ah, okay, verstehe, ja? Das ist okay.
Ja, das ist ja persönlich. So, und wenn Richard Löwenherz sein Erbe verteilt, wenn er eines natürlichen Todes stirbt und ein Testament macht, dann kann er sagen, mein Bruder Johann kriegt, keine Ahnung, Liverpool.
Ja.
Ja, so, das hat er aber nicht gemacht, sondern er hat einfach kein Land. Und sein Vater, also der, von dem sozusagen alles ausgeht, das war eben jener Heinrich der Zweite, der hat im Angesicht von vielen Söhnen gesagt, ich brauche Land und ich muss Land verteilen an die Ersten, weil die werden meine Nachfolger. Der Vierte wird auf keinen Fall Nachfolger. Ja. Für den suche ich im Laufe der Jahre Geld. Also der hat ihm tatsächlich auch Geld gegeben und der hat versucht, ihm sozusagen auf andere Weise als mit Land ein auskömmliches Leben zu geben.
Ist ja vielleicht auch wesentlich praktischer, weil da muss man sich nicht um so viel kümmern.
Ja. Naja, also jedenfalls Johann Ohneland wird nun 1199 König.
Wovon?
England.
Okay.
Er wird König von England.
Aber
das war damals nur die Insel.
Aber das ist ja nicht seins.
Natürlich, er hat nur keine Hausmann. Also ich sag mal so, die Habsburger, ja, um das mal auf unsere Breiten gerade zu ziehen, waren römisch-deutsche Kaiser über viele Jahrhunderte.
Ja.
So, sie waren Kaiser und Könige von Österreich, teilweise auch von Ungarn hinterher oder ungarischen Ländern und eben dem, was man Deutschland nennt und Norditalien. Mhm. Aber sie hatten nur eine Hausmacht in Tirol und eben im Habsburgerreich. Also das Habsburger Land war natürlich nicht das gesamte Kaiserreich. Das gesamte Kaiserreich, das ging ja von Kiel bis Spoleto. So, und da war mitnichten überall Habsburg, sondern da war einfach nur der König oder der Kaiser war ein Habsburger und der hatte eine Hausmacht. Und wenn der Kaiser was machen wollte, Krieg führen, Verteidigung organisieren, Steuern einnehmen, dann musste er zu den einzelnen Länderchefs gehen, also zu den Ministerpräsidenten, würde man heute sagen, und denen sagen, pass auf, ich brauche eure Soldaten, dafür kriegt ihr das und das.
Wozu war es denn dann überhaupt gut, die Kaiserschaft über diese Gebiete zu haben, in denen man keine Hausmacht hatte?
Ja, das Kaisertum war damals jedenfalls, wir befinden uns jetzt im sagen wir mal 13., 14., 15. Jahrhundert, eine von Gottes Gnaden vergebene Allmachtstellung auf Erden. Und das spielte zusammen mit der Vorstellung der Menschen, dass es da oben einen Gott gibt, der alles das, was sie sehen, sich ausgedacht hat und lenkt. Mhm. Du kannst dir das so vorstellen, jetzt nicht gerade wie Marionettenfiguren an langen Strippen, aber stell dir eine Triangel vor und stelle sie sozusagen auf die Seite, also zwei Seiten sind unten, eine ist oben, oben ist Gott, links ist der Kaiser, rechts ist der Papst.
Ja.
So, und der Gott gibt dem Papst über die Bibel und die Religion die Vollmacht, die weltliche Macht zu segnen, sozusagen im Auftrag des Gottes Gnadentums.
Mhm.
Und die weltliche Macht gibt als, ich sag mal, seinen Teil, den Schutz der geistlichen Macht zurück.
Ja, schon.
Und somit ist.
Aber das kann doch auch der König sein. Also das
kann auch der König sein.
Das verstehe ich. Ich verstehe gerade nicht, warum.
Weltliche Macht und geistliche Macht. Das ist egal, wie der heißt. Also Kaiser und König, das sind ja nur Bezeichnungen.
Ja, aber was in meinem Kopf irgendwie nicht zusammengeht, ist, also ich bin der König, ich habe ein Land, also ich, ne, so, und habe da die Hausmacht, weil es ist mein Land. Und über mir sitzt jetzt aber noch ein Kaiser, dem ich irgendeine Art von Rechenschaft schuldig bin.
Ja, das ist das Problem der Deutschen. Das ist
der so, aber,
du hast,
der aber, dieser Kaiser, der kann ja überhaupt nichts machen.
So ist es.
Aber warum ist der da noch?
Ja, natürlich, das kann ich dir sagen, aber das ist jetzt eine andere Sendung, aber ich kann es dir trotzdem sagen. Also, es sagen wir grundsätzlich so, der Kaiser als Person war eine völlig machtlose Führungsfigur.
Okay.
Der hatte kein feststehendes Heer, der hatte keine großartigen Soldaten, die für ihn eintreten, außer es waren Habsburger. Und Habsburg, sage ich jetzt mal, bezieht sich, um es mal einfach zu sagen, auf das heutige Österreich. Ja. Stimmt nicht ganz, aber so ungefähr.
Ja, ja.
So, aber der Rest von diesem riesigen, großen, deutschen, heiligen, römischen Reich deutscher Nation, so heißt es ja genau im Mittelalter, geht ja von Kiel bis südlich Rom. Und auch der südlich, also Rom und Italien, ist schon so ein bisschen abgefallen, aber gehört so rein noch dazu. So, jetzt nimm mal den Fall, die Türken greifen an. Das ist ja mehrfach passiert. Dann sitzt der Kaiser da in Wien und sagt, scheiße, der Türkmann kommt und wir müssen uns verteidigen, weil die wollen das Christentum eliminieren. Das habe ich dem Papst versprochen, das werde ich verteidigen.
Ja.
Dann trommelt der einen Reichstag zusammen, in Regensburg oder sonst wo. Und da kommen dann alle Fürsten hin oder später nur noch 7 Kurfürsten, also 4 weltliche, 3 geistliche. Und die reden mit dem Kaiser darüber, ob die Gefahr, die der Kaiser sieht, also die Türken, von allen gleich empfunden wird.
Ja.
Wenn die alle sagen, wir wollen nicht, dass die Türken nach Wien oder nach Europa kommen, dann werden sie gemeinsam mit dem Kaiser eine Verteidigung organisieren. Das ist ja auch mehrfach passiert.
Ja.
Sollte es aber dazu kommen, dass die sagen, ach nee, weißt du was, ich habe da keinen Bock zu, lass doch die Türken hier kommen, ist doch scheißegal. Dann ist der Kaiser machtlos und kann nach Hause fahren, weil da geht nichts. Und um das zu verhindern, hat der Kaiser sozusagen noch so ein paar Sachen in der Hinterhand, die er weggeben kann. Er kann zum Beispiel Münzrechte geben, er kann Steuern geben, er kann Abgaben, er kann erlauben, dass die neue Abgaben einziehen. Er kann zum Beispiel dem Kurfürsten von Brandenburg für die Unterstützung im Spanischen Erbfolgekrieg 1701 und folgende erlauben, außerhalb des Heiligen Römischen Reiches ein Königreich zu gründen. Nämlich Preußen.
So. Bisher sieht das immer aus, als wäre es eine Geschäftsbeziehung. Also als würde, König, gib mal, dann kriegst du von mir das Münzrecht, das ich vom Papst quasi mit Gottes Hilfe übergeholfen gekriegt habe.
Na, nicht ganz so. Der Papst hat mit dem Münzrecht nichts zu tun, aber der Kaiser kann das vergeben und er kann auch Lehen vergeben. Also das Lehenswesen, das Karl Marx als Grundvoraussetzung für den Feudalismus erkannt hat, zu Recht, ja, ist, ich gebe dir Land, das kannst du bewirtschaften, da kannst du Leute drauf ansiedeln, da kannst du deine Soldaten ernähren. Du gibst mir, ich sag mal, ein Zehntel oder du gibst mir Geld einmal im Jahr und du sicherst mir Soldaten zu im Falle eines Krieges.
Warum machen die Könige das mit?
Weil es anders nicht geht. Das ist das Organisationssystem des Mittelalters. Das ist die Wirtschaftsordnung. Das Lehnswesen besteht.
Nee, ich meine das mit dem Kaiser. Also die Könige, die brauchen ja gar keinen Kaiser. Die können ja sagen, nee, was willst du denn, du Arsch?
Nee, so, na, die ist da nicht rumpöbeln.
Ja? Was wollt ihr denn, euer Allerwertester?
Hochwürden. Ja. Du kannst, ich habe das eben schon mal probiert zu erzählen. Es gibt eine Vorstellung bei Menschen. Ja. Mhm. Und dieses Weltbild war zum Beispiel, wurde total aus den Fugen geschmissen, wenn der Papst exkommuniziert hat. Mhm. Der einzige, der sich daran nicht gehalten hat, war Heinrich der VIII., englischer König. Ja, das war der mit den vielen Frauen.
Ja.
Und sich hat die anderen scheiden lassen.
Auf direkter Linie zum Brexit geführt hat.
Genau.
So sieht's doch aus. Muss man eben auch mal festhalten.
Ganz genau. Ja, so, also ich sag mal, alle anderen haben sich daran gehalten. Ich sag mal so, ein wunderbares Beispiel kennen wir alle aus dem Geschichtsbuch Der Gang nach Canossa. Mhm. Da hat der Papst Gregor, dem deutschen König, nicht Kaiser, dem deutschen König Heinrich dem Dritten, glaube ich, oder Vierten, Heinrich dem Vierten, gesagt, du musst dich meinem Willen unterordnen. Wenn du das nicht tust, schmeiß ich aus der Kirche. Und darauf haben die deutschen Fürsten, also die Untergebenen des deutschen Königs, gesagt, wenn du das nicht binnen Jahr und Tag, so hieß das damals, also innerhalb von 365 Tagen, sozusagen umdrehst und du wieder reinkommst in die Kirche, dann schmeißen wir dich raus und wählen einen neuen König. Mhm. Das hat den Heinrich den Vierten dazu bewogen, zu Fuß über die Alpen zu latschen, in die Emilia Romana zu gehen, wo die Burg Canossa steht. Die gehört im Übrigen Mathilde von Tuscien, eine Freundin des Papstes. Und dort sozusagen sich in den Schnee zu stellen, wie die Sage behauptet, und ein paar Tage lang zu bitten und zu betten, dass er wieder in die Kirche aufgenommen wird. Dann wird er wieder aufgenommen und dann sind die Fürsten, also die Territorialherren in Deutschland, still.
Ja.
Hätte er das nicht gemacht, hätten die Territorialherren in Deutschland mit Hilfe des Papstes einen neuen König gewählt. Mhm. Und der Papst hätte dann gesagt, du unterwirfst dich mir, das ist die Voraussetzung.
Und damit unterwirfst du dich Gott.
Genau. Und wenn du das tust, dann kröne und salbe ich dich zum Kaiser.
Okay.
Ja, so. Und das ist ein Geben und Nehmen gewesen, genauso wie bei dem Lehnsgeschäft, dass du einfach sagst, okay, du bist von mir aus König von Berlin.
Mhm. Ja? Oh ja.
Okay. Und dann gibt es den Kaiser, der sitzt in Wien. Der hat aber ganz viel Möglichkeiten, dir Gutes zu tun. Und der will jetzt von dir, dass du mit deinen Berliner Kosaken oder mit der Berliner Infanterie.
Mit der Berliner Infanterie. Der soll vor allen Dingen mich unterstützen in meinem Kampf gegen die Neuköllner Separatisten.
Genau. Und du kriegst von ihm das Recht, bestimmte Dinge zu tun. Damit wirst du reicher, damit wirst du mächtiger, damit kannst du wiederum andere Untergebene bezahlen, damit generierst du Einnahmen für deinen Berlin und du festigst deine eigene Herrschaft.
Darf ich meine eigene Währung haben?
Natürlich.
Gut, das ist dann der Holgidor.
Genau, der Holgidor. So, und dann, du festigst deine eigene Macht und deine eigene Position, indem du mit den Vorteilen, die du vom Kaiser bekommen hast, wiederum deine Untergebenen, also Lehnsnehmer, finanzierst oder bezahlst oder gutstellst und so weiter. Und dieses System ist ja im Grunde genommen nichts weiter als von oben nach unten ausbeuten.
Ja.
Und ist tatsächlich, mit Charlie Marx gesagt, die Vorstufe des Kapitalismus. Dem stimme ich 100% zu, weil es eben dieser Feudalismus, der das sozusagen umschreibt als Gesamtsystem, natürlich am Schluss der Kette sind verarmte Bauern, die schuften müssen für einen Zehnten oder so. Das führt dann letztendlich zu sowas wie die Bauernkriege 1524 und zu sozialen Aufständen und letztendlich eben zu dem, was dann im Kapital steht und was im Sozialismus und so weiter versucht wurde umzudrehen. Mhm. Aber im Prinzip war das so. Jetzt muss ich aber versuchen, den Dreh wieder zu Johann Ohneland zu kriegen, was nicht so ganz ohne
ist. Was du jetzt gerade getan hast, weil du seinen Namen gesagt hast. Du hast ihn sozusagen evoziert.
Also wir haben jetzt einen wunderbaren Übergang geschaffen, wie wir das im Radio gelernt haben. Wir machen jetzt weiter mit Johann Ohneland, der auf Englisch John Lackland heißt im Übrigen. Das kann ich noch als unnützes Wissen beifügen. Also Johann bekam Geld, aber kein Land und der wird 1199 König. Und ich hatte ja vorher gesagt, seine Mutter ist Eleonore von Aquitanien, die gleichzeitig auch französische Königin war. Und die Franzosen finden das nicht so richtig witzig, dass da die Engländer in ihrem Land rumfuhrwerken. Ich darf als Klammerbemerkung noch hinzufügen, das ist bis zum heutigen Tage so. Ja, es gibt unendlich viele Beispiele, wo sich Franzosen und Engländer im letzten Moment richtig in die Wolle kriegen.
Fischfangrechte, ja.
Zum Beispiel, das ist das Letzte. Also die Fischfangrechte, wo sie mit Kriegsschiffen vor irgendeiner scheiß Insel auftauchen, das ist doch völliger Wahnsinn. Ja, so. Ja. Es hat zum Beispiel sehr, sehr lange Charles de Gaulle und andere französische Ministerpräsidenten und Premierminister und Präsidenten verhindert, dass die Engländer in die damalige EWG eintreten. Mhm. Bei den alliierten Nachkriegsverhandlungen war Winston Churchill einer der ärgsten Fürsprecher, den Exilgeneral de Gaulle, der den Widerstand gegen die Deutschen in Frankreich mitorganisiert hat, nicht als alliierten Sieger einzustufen. So, und das könnte man jetzt unendlich weit nach hinten fortführen. Das wird irgendwann mal vor dem Ersten Weltkrieg aufgebrochen, weil dann die Engländer sehen, wir müssen irgendwie eine Allianz schaffen gegen die zu starken Deutschen. Da nehmen wir dann die Franzosen und die Russen dazu. Also das war die Entente Cordiale und die Triple Entente, die 1904 und 1907 entstehen. Also es gibt unendlich viele Beispiele, wo du sagst, das ist ein, ich sag mal, gestörtes Verhältnis. Und das hat seinen Ursprung darin, dass eben über lange Jahre englische Könige in Frankreich rumgefuhrwerkt haben und die Franzosen sich dagegen, wie soll ich sagen, sich dagegen gewehrt haben. So, und Johann Ohneland wird also 1199 englischer König und sagt, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde die englischen Besitzungen auf dem Festland zurückgewinnen, indem ich dort mit einem gewaltigen Heer auftauche und den Franzosen mal richtig zeige, wo hängt Hammer.
Moment, wo hat denn der das Heer her?
Wenn der König, du hast nicht zugehört. Ich habe doch gerade gesagt, braucht er ja auch nicht. Er hat das Lehnswesen und er sagt, ich ziehe jetzt nach Frankreich und ihr Lords und Earls und Barons, ihr stellt mir eure Soldaten und dafür kriegt ihr keine Ahnung.
Ach so, dafür kriegt ihr die Normandie.
Münzrechte. Ja, als König, er kann ja über England verfügen, aber er hat kein eigenes, also es gehört ihm nicht als Mensch.
Okay.
Ja, es gehört ihm als König, aber nicht als Mensch oder als Fürst von was weiß ich. Also, er zieht nach Frankreich mit einem Heer und lässt sich also das Heer ausstatten von den Baronen und den Earls. Und die sind aber schon relativ skeptisch, weil die denken, der hat irgendwie nicht das Format, die Franzosen da niederzuringen. Aber sie sagen dann, okay, wir machen es trotzdem, weil natürlich wollen sie auch das zurückhaben da, dass sie wollen, dass die Franzosen aufhören. Ich sag mal, gegen diese britischen Besitzungen immer anzustänkern und die Könige stacheln ja auf und versuchen immer so, ich sag mal, Nadelstiche zu machen. Es gibt Unmut in Frankreich. Also diese englische Herrschaft dort ist nicht mehr gesichert sozusagen. Mhm. Und das Haus Plantagenet, also das Königshaus in England, will das versuchen zurückzudrängen. Und damit zieht er also los und holt sich eine furchtbar blutige Nase in Frankreich. Er verliert diese Schlacht und muss also mit gesenktem Haupte zurück auf die Insel. Und dort empfangen ihn die Earls und Lords und sind relativ stinkig auf ihn und sagen, hör mal zu, das geht so nicht. Wir möchten auf jeden Fall in Zukunft Mitsprache haben bei allen Dingen. Und außerdem möchten wir insofern den Druck erhöhen auf dich und das Königtum, dass wir jetzt unsere Rechte, die wir uns hier über viele Jahre erobert und erstritten haben, dass wir die mal festschreiben und dass wir einfach mal zeigen, wir teilen die Macht zwischen dem Königtum. Offenbar gibt es ja sehr viele, wie man gerade sieht, an Johann Ohneland schwache Könige und den Lords und den Earls, die das Land sozusagen am Laufen halten, weil sie Ackerbau und Viehzucht betreiben, dass wir also zwischen diesen beiden Polen die Macht aufteilen. Und dieses Ding, was er da zu unterschreiben hat, nennt sich wie?
Verfassung, nee, haben sie ja
nicht. Nein, Magna Carta.
Die Magna Carta,
ja.
Da kommt sie her.
1215 unterschreibt Johann Ohneland auf Druck der Barons und der Earls diese Magna Carta.
Der Anfang vom Ende des Absolutismus ist das, oder?
Das ist der Anfang der Demokratie.
Der Demokratie, ja.
Ja, der politischen Partizipation, wie du willst. Und von dieser Magna Carta gibt es, glaube ich, 17 Ausfertigungen. Mhm. Für jede Grafschaft und für jedes Departement, würde man in Frankreich sagen, für jedes Bundesland gibt es also eine Ausfertigung. Und die Earls und Barons, die sich das haben unterschreiben lassen, fahren also zurück und reiten zurück in ihre Grafschaften und ihre Ländereien und sagen, okay, wir haben in Zukunft unverbrüchliche Rechte. Dazu gehört eben, dass sie sich nur noch vor einem eigenen Gericht verantworten müssen, dass sie bestimmte Rechte in London auf keinen Fall mehr abgenommen bekommen und dass sie einfach mitsprechen. Das ist der Anfang einer ganz langen Geschichte, die letzten Endes 1689 in der Glorious Revolution endet, wo also richtig festgelegt wird, wie das Verhältnis zwischen König und Volk sozusagen funktioniert und was das Parlament für Rechte hat und welche nicht. Da wird Immunität festgelegt und so weiter. Und nur damit das klar ist, die Briten haben heute, 2024, keine schriftliche Verfassung. Mhm. Ja, deswegen liegen bei denen, wenn du ins Parlament reinguckst, vor dem Speaker auf einem langen, großen Tisch, keine Ahnung, 20, 30, 40 dicke Pandekten, wo man zur Not nachgucken kann, was eigentlich da genau 1689 oder 1215 oder wann auch immer geschrieben wurde. Das ist sozusagen eine mündliche, eine überlieferte Verfassung. Ja. Also, anders als bei uns, Grundgesetz,
da kannst du nachgucken. Best Practice Verfassung.
Ja. Im Prinzip Best Practice, genau. So, also 1215 unterschreibt Johann Ohneland die Magna Carta. Und das sind natürlich Schockwellen, die dann durch Europa gehen. Weil damit sozusagen eine Axt an die Grundwurzel des bisherigen feudalistischen Systems gelegt wird. Und der Papst, das war damals Innozenz der Dritte, erklärt die Magna Carta für null und nichtig. Die Barons, die das also irgendwie hervorgerufen haben, werden exkommuniziert. Es gibt im Grunde genommen, ja, ich sag mal, keine Ahnung, offenen Bürgerkrieg. Und insofern ist das alles, was dann folgt, sozusagen ein Schritt in Richtung völlige mittelalterliche Neuordnung des Regierungswesens, sagen wir es mal so. Es ist natürlich immer noch so, dass es viele Könige in Europa gibt, die sich von Gottes Gnaden ableiten, bis hin zur Französischen Revolution von 1789. Das war ja im Grunde nur das Ende des Sonnenkönigtums. In Preußen geht es noch ein bisschen weiter. Also die waren vielleicht noch Anfang des 18. Jahrhunderts auch noch davon, des 19. Jahrhunderts auch noch davon überzeugt, von Gott sozusagen gesandt zu sein. Wilhelm II. Hat diesen Quatsch auch noch erzählt. Aber im Grunde genommen war klar, dass sie damit sozusagen beginnt zu bröckeln.
Ja. Ja, und ja gut, kann sich ja noch lange halten. Ich meine, wer konnte damals lesen? Kaum jemand. Buchdruck gab es erst Mitte des 15. Jahrhunderts. Musste sich auch erstmal rumsprechen alles, ne?
Ja, aber weißt du, es gibt zum Beispiel, also so ein paar Sachen bleiben dann einfach. Du durftest einfach nicht jemanden willkürlich mehr verhaften. Mhm. Ja, du musstest also nee, das ist noch ein bisschen später, aber im Prinzip ist es das. Du musstest sozusagen begründen, warum jemand in Haft gerät. Vorher konnte der König machen, was er wollte. Mhm. Das hat er dann immer wieder versucht, sozusagen zurückzudrehen, aber ist immer wieder daran gescheitert, dass die Barone dann gesagt haben, hör mal zu, mein Freund, guckst du Magna Carta, da steht's, und wenn du dich dran hältst, setzen wir dich ab. Wir machen einfach Bürgerkrieg. Mhm. So, und ich sag nochmal, dadurch, dass der König auch in anderen Ländern, aber mehr am allermeisten in Deutschland der Kaiser, keine eigene, weißt du, der ist nicht jemand, der ein 300.000 Mann stehendes Heer hat. Hätte er das gehabt, wäre das so gewesen, dann wäre Deutschland heute ein völlig anderes Land. Das würdest du gar nicht wiedererkennen.
Ja.
Weil dann der Kaiser spätestens, ich sag mal, im 12. Jahrhundert gesagt hat, ihr könnt mich jetzt alle am Arsch lecken, ich mach euch platt.
Ja.
Punkt. So, und dann hätte er die alle platt gemacht und dann wäre eben das Stadtschloss von Karlsruhe nicht entstanden, weil es keinen Fürsten gegeben hätte, der sagte, ich baue mir jetzt auch so ein kleines Versailles dahin. Mhm. Ja, weil das Ergebnis ist ja einerseits völlige Zerstrittenheit. Das stimmt, bis zum heutigen Tage.
Andererseits aber auch kulturelle Vielfalt dadurch.
Ne? Genau, andererseits haben wir uns aber sehr, ich sag mal, divers aufgestellt. Mhm. Und Frankreich, das war ja das Gegenteil, hat ein tolles Versailles, ein riesiges, großes, tolles Versailles. Und die Deutschen haben ganz viele kleine, etwas weniger schöne Versailles, aber eben dafür sehr viele. So, und also von Neuschwanstein bis eben zum Stadtschloss von Karlsruhe oder sowas, ja. So, und insofern liegt in der Magna Carta tatsächlich die Wurzel einer Entwicklung, die letzten Endes dazu geführt hat, dass wir uns dahin bewegen, dass die Menschen mitsprechen dürfen. Und ein allerletzter Satz noch, die das damals gemacht haben, haben natürlich keine Ahnung gehabt, was sie da tun. Die wussten nicht, welche Wirkung das haben würde und wie sehr diese Magna Carta immer wieder umstritten ist und wie sehr sie immer wieder verteidigt wurde. Mhm. Ja, das haben sie natürlich nicht auf dem Schirm gehabt, kann man ja auch nicht.
Ist ja oft so, ne? Da wird irgendwas ausgehandelt, unterschrieben und am Ende kommt was bei rum, was keiner mitgerechnet. KSZE-Schlussakte.
Ja, bist du dann.
Deswegen wohne ich jetzt in Berlin. So, im Grunde.
Ja, aber das mit Herrn Putin ist sie ja pulverisiert.
Ja, mal gucken, was dem wiederum folgt. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History. Die läuft am 27. Mai 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.